Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zu Episode 75 des History Lost in Time Podcast. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache und es gibt Präsenzen auf YouTube, Spotify, Podcast.de, Blue Sky und Instagram. Außerdem gibt es auf YouTube mit HLITAI Music ein musikbasiertes Partnerprojekt.
Das Thema dieser Episode.
In dieser Episode geht es um die Schlachtschiffe Scharnhorst und Gneisenau. Und ja, ich weiß, dass ich jetzt schon genug gesagt habe, um manche Menschen zu triggern, denn die schreien jetzt gerade auf:
Das waren Schlachtkreuzer, keine Schlachtschiffe.
Keine Sorge, dazu komme ich direkt am Anfang.
Politische Agenda und Hintergründe.
Keine.
Die verwendeten Quellen.
Günter Kroschel, August Ludwig Evers, Die deutsche Flotte 1848 bis 1945, Verlaglose Eising, Wilhelmshaven 1962, dritte verbesserte Auflage 1964. Hans-Jürgen Hansen, Die Schiffe der deutschen Flotten 1848 bis 1945, Verlag Bechtermünz, genehmigte Lizenzausgabe für Weltbild Verlag Augsburg 1998. Caius Becker, Die Kriegsmarine, Neuer Kaiser Verlag, Klagenfurt 2004. Caius Becker, Verdammte See, Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg 1971. Erich Räder, Mein Leben, Band 2, von 1935 bis Spandau 1955, Verlag Fritz Schlichtenmeier, Tübingen 1957. Caius Becker, Augen durch Nacht und Nebel, Die Radar Story, Verlag E.S. Mittler und Sohn GmbH, Herford 1980. Janusz Pikalkiewicz, Seekrieg 1939 bis 1945, Bechtermünz Verlag, genehmigte Lizenzausgabe für Weltbild Verlag Augsburg 1998. Okay, fangen wir gleich mit der Debatte an. Waren Scharnhorst und Gneisenau nun Schlachtschiffe, Schlachtkreuzer oder schnelle Schlachtschiffe, also das, was im englischsprachigen Raum als Fast Battleships bezeichnet wird? Fakt ist, dass die Kriegsmarine diese Schiffe immer und ausschließlich als Schlachtschiffe bezeichnete. Tatsächlich wurden sie von der britischen Marine anfangs als Schlachtkreuzer bezeichnet. Dies änderte sich während des Krieges aber auch hin zu Schlachtschiffen. Von den Charakteristiken her teilen die beiden Schiffe durchaus Eigenschaften von Schlachtschiffen und Schlachtkreuzern und ähneln daher dem angloamerikanischen Konzept des schnellen Schlachtschiffes, also des Fast Battleship. Dröseln wir das mal auf. Wichtig dabei ist aber, und das kann ich nicht deutlich genug machen, es gibt keine allgemein anerkannten Definitionen von Schlachtschiffen, Schlachtkreuzern und schnellen Schlachtschiffen. Wenn jemand etwas anderes behauptet, ist das einfach falsch. Die Definitionen für diese Schiffsklassen sind immer relativ. Beispiel: Ein Schlachtschiff wird im Allgemeinen beschrieben als ein Schiff, dessen Funktion es ist, in einer Seeschlacht mit den stärksten Einheiten des Gegners zu kämpfen und zu siegen. Dafür ist es ausgestattet mit der stärksten Bewaffnung und der stärksten Panzerung, die zur Verfügung steht. Im magischen Dreieck aus Feuerkraft, Schutz und Beweglichkeit setzt das Schlachtschiff also die Prioritäten auf Feuerkraft und Schutz und opfert dafür Beweglichkeit. Ein Beispiel dafür: die amerikanische Colorado-Klasse. Sehr gut bewaffnet mit 406 mm Geschützen, sehr gut gepanzert, aber mit 20 Knoten sehr langsam. Geht man ein paar Jahrzehnte zurück, dann trifft diese Definition aber auch auf die Pre-Dreadnoughts der Braunschweig-Klasse zu, obwohl die mit wesentlich weniger Panzerung und nur mit 280 mm Geschützen auskommen muss. Die Definition Schlachtschiff ist also nicht nur relativ zu sehen, sondern auch abhängig von der Zeit, aus der das Schiff stammt. Ein Schlachtkreuzer setzt seine Schwerpunkte anders. Er verwendet ebenfalls die stärkste Bewaffnung, aber er tauscht Schutz gegen Geschwindigkeit ein. Ein Beispiel: die HMS Hood. Starke Bewaffnung mit 38 cm Geschützen, recht schnell, aber nicht sonderlich gut gepanzert. Ein schnelles Schlachtschiff setzt weiterhin auf starke Bewaffnung und versucht ein Gleichgewicht zwischen Panzerung und Geschwindigkeit herzustellen. Beispiel: die USS Iowa. Starke Bewaffnung, fährt mehr als 30 Knoten und ist einigermaßen gut gepanzert. Mit diesen Definitionen werde ich arbeiten. Wo fallen hier nun die Scharnhorst und Gneisenau rein? Die Bewaffnung war mit 9 28 cm Geschützen am unteren Ende der Schlachtschiffskala. Die Panzerschiffe der Deutschlandklasse hatten eine ähnliche Bewaffnung wobei die Gneisenau und Scharnhorst verbesserte Varianten der gleichen 28 cm Geschütze besaßen. Schlachtschiff-Zeitgenossen besaßen Hauptgeschütze mit Kalibern zwischen 35,6 und 46 cm. Andererseits waren die beiden Schiffe aber ursprünglich darauf ausgelegt, mit den gleichen 38 cm Geschützen herumzufahren wie die Bismarck. Nur waren diese Geschütze nicht schnell genug fertig, weswegen man zunächst die 28 cm Geschütze installierte, mit der Option später aufzurüsten. Dann die Geschwindigkeit. Beide Schiffe konnten 30 Knoten überschreiten. Damit waren sie deutlich schneller als normale Schlachtschiffe dieser Zeit und tatsächlich mit Schlachtkreuzern vergleichbar. Dann aber die Panzerung. Die war erstaunlich zäh. Der Seitenschutz bestand aus 35 cm Panzerstahl vom Typ Wotan Hart von 1930. Das ist wesentlich mehr als ein Schlachtkreuzer in der Zeit hatte. Man kann also verstehen, weswegen es diese Debatte gibt. Scharnhorst und Gneisenau teilen sich Eigenschaften von Schlachtschiffen, Schlachtkreuzern und schnellen Schlachtschiffen. Immerhin basieren die Scharnhorst und Gneisenau sowohl auf dem Design der Deutschlandklasse Panzerschiffe, aber auch auf dem Design der Ersatz-York-Schlachtkreuzerklasse aus dem Ersten Weltkrieg. Bei Kroschel Evers heißt es auf Seite 17: In den Schlachtschiffen Scharnhorst und Gneisenau entstanden die ersten deutschen Großkampfschiffe seit 1918, die als Neuentwicklung eine Kombination der früheren Linienschiffs- und Schlachtkreuzermerkmale in sich vereinten. Entsprechend dem schiffbaulichen, maschinellen und waffentechnischen Fortschritt wiesen sie gegenüber ihren Vorgängern erhebliche Neuerungen und Verbesserungen auf. Warum nenne ich sie nun Schlachtschiffe? Weil die Kriegsmarine sie so genannt hat. Und das ist für mich ausreichend. Fangen wir nun mit der Geschichte der Schiffe an. Scharnhorst und Gneisenau fingen als Panzerschiff D und E in den Unterlagen der Reichsmarine an. Eigentlich sollten sie nur leicht verbesserte Schiffe der Deutschlandklasse werden. Als die Franzosen auf die deutschen Panzerschiffe aber mit dem Bau der Schlachtschiffe der Dünkerque-Klasse reagierten, wurde das Design für die beiden Neubauten in Deutschland überarbeitet. Die Schiffe wurden vergrößert, die Bewaffnung und die Panzerung deutlich verstärkt. Und heraus kamen Scharnhorst und Gneisenau. Anfangs wurden sie als verbesserte 10.000 Tonnen Panzerschiffe geführt, aber mit Abschluss des deutsch-britischen Flottenabkommens von 1935 wurde der Tarnschleier aufgehoben. Voll beladen verdrängten die Schiffe 38.100 Tonnen. Sie waren 235 Meter lang, 30 Meter breit und besaßen einen Tiefgang von 9,7 Metern. 12 Boiler produzierten rund 152.000 PS. Andere Quellen sprechen von knapp 166.000 PS und beschleunigten die Schiffe auf rund 31,5 Knoten. Gneisenau und Scharnhorst verwendeten im Gegensatz zu den Panzerschiffen wieder Turbinen, da Dieselmotoren für diese Schiffsgröße nicht geeignet waren. Die Reichweite der Scharnhorst betrug 13.100 Kilometer bei 19 Knoten, die Gneisenau lag etwas darunter, bei 11.500 Kilometern bei 19 Knoten. Die Besatzung bestand aus 56 Offizieren und 1613 Seeleuten. Die Hauptbewaffnung bestand aus 9 28 cm Geschützen in 3 Türmen mit je 3 Rohren. Sie hatten eine Schussfrequenz von 3,5 Schuss pro Minute und konnten maximal 40,9 km weit schießen. Das vergleichsweise niedrige Kaliber der Geschütze verursachte manche Sorgen bei der Kriegsmarine. Allerdings gab es gegenüber den größeren Geschützen bei den Franzosen, Briten und Amerikanern auch Vorteile. Auf Seite 38 seiner Memoiren schrieb Admiral Räder, damals Chef der Kriegsmarine, Folgendes dazu: Nach den sehr eingehenden Schießplatzversuchen stellte jedoch das für unsere Schiffe konstruierte 28 cm Geschütz mit seiner systematisch weiterentwickelten Panzersprenggranate einen bedeutenden Fortschritt dar und besaß eine so große Wirkung, dass es im Vergleich zum Panzerschutz der Dünkerque-Klasse als voll ausreichend zu betrachten war. Hinzu kam eine erhebliche Überlegenheit in der Feuergeschwindigkeit gegenüber den französischen 33 cm Vierlingstürmen. Meine Fachleute hatten außerdem den Standpunkt vertreten, dass es auf den französischen Schiffen kaum möglich sein würde, die theoretische Feuerkraft der Vierlingstürme durch Turmsalven praktisch voll auszunutzen, ohne auf diesen verhältnismäßig leicht gebauten Schiffen schwere schiffbauliche Schäden zu bewirken. Diese Ansicht wurde später durch Nachrichten über die Erprobungen der französischen Schiffe bestätigt. Die Sekundärbewaffnung bestand aus 12-15 cm Geschützen. Sie konnten 6 bis 8 Schuss pro Minute abgeben und besaßen eine maximale Reichweite von 23 Kilometern. Die Luftabwehr bestand aus 14 10,5 cm Flakgeschützen, 16 37 mm Flakgeschützen und 10, später dann 16 20 mm Flakgeschützen. Die Anzahl der leichten 20 mm Flakgeschütze variierte jedoch und wurde in späteren Nachrüstungen auf bis zu 38 Stück erhöht. Einige dieser 20 mm Flakgeschütze waren in Vierlingsgeschützen angeordnet. Später wurden 6 533 mm Torpedorohre installiert, die für den G7A-Torpedo geeignet waren. Dieser hatte eine Reichweite von 7,5 Kilometern bei einer Geschwindigkeit von 40 Knoten und besaß einen 280 Kilogramm Sprengkopf. Die Schiffe hatten 3 oder 4 Arado AR-196 Wasserflugzeuge an Bord. Diese hatten eine Zwei-Mann-Besatzung, wurden von einem 947 PS-Motor angetrieben und hatten eine Höchstgeschwindigkeit von 311 km/h. Die Reichweite betrug 1080 Kilometer. Die Bewaffnung bestand aus zwei 20 mm Maschinenkanonen, zwei 7,92 mm Maschinengewehren, wovon eins defensiv nach hinten ausgerichtet war, und zwei 50-Kilobomben. Beide Schiffe besaßen zudem zwei Seetaktradargeräte mit einer maximalen Reichweite von 25 Kilometern. Unter Einsatzbedingungen lag die Reichweite jedoch meistens darunter. Sie galten anfangs als eher schlechte Hochseeschiffe, vor allem aufgrund ihres Bugs. Sie waren bei der Fahrt sehr buglastig und nahmen beim Stampfen, also der frontalen Fahrt durch schwere See, viel Wasser auf. Auch das Heck galt als sehr nass bei schwerer See. Außerdem verloren beide Schiffe sehr viel Geschwindigkeit bei Wendemanövern. Die Scharnhorst, benannt nach dem preußischen General Gerhard Johann von Scharnhorst, wurde am 15. Juni 1935 in Wilhelmshaven auf Kiel gelegt. Sie lief am 3. Oktober 1936 vom Stapel und wurde am 7. Januar 1939 in Dienst gestellt. Die Gneisenau, benannt nach dem preußischen General August Neidhart von Gneisenau, wurde am 6. Mai 1935 in Kiel auf Kiel gelegt und lief am 8. Dezember 1936 vom Stapel. Sie wurde bereits am 21. Mai 1938 in Dienst gestellt. Gerade in englischsprachigen Kreisen gibt es manchmal die These, dass das G in Gneisenau stumm ist und nicht ausgesprochen wird und der Name daher Neisenau ausgesprochen werden würde. Selbst in Debatten mit Deutschen wird manchmal verbissen an dieser These festgehalten. Dabei gibt es abgesehen von ein paar Hs eigentlich keine stummen Konsonanten in der deutschen Sprache, wie zum Beispiel in Thron, und am Wort Anfang eigentlich so gut wie gar nicht. Es darf daher mit gutem Gewissen von der Gneisenau gesprochen werden. Bei den Testfahrten wurden einige Probleme an Bord der Gneisenau festgestellt, die zu Wassereinbrüchen am Bug und daraus folgenden elektrischen Schäden führten. Der Bug musste daher umkonstruiert werden. Diese Arbeiten waren im September 1939, also bei Kriegsbeginn, abgeschlossen. Die gleichen Umbauten wurden an der Scharnhorst vorgenommen, was ihren Dienstbeginn bis zum November 1939 verzögerte. Bereits am 4. September 1939 wurde die Gneisenau von britischen Wellington-Bombern angegriffen, allerdings nicht getroffen. Ende November 1939 liefen die Scharnhorst, die Gneisenau, der Kreuzer Köln sowie 9 Zerstörer aus und operierten zwischen Island und den Färöerinseln. Dabei wurde der britische Hilfskreuzer Rawalpindi versenkt. Anschließend machten die Alliierten Jagd auf den deutschen Verband. Der Kern der alliierten Streitmacht bestand aus den britischen Schlachtschiffen HMS Nelson und HMS Rodney, dem Schlachtkreuzer HMS Hood sowie dem französischen Schlachtschiff Dunkerque. Die deutschen Schiffe konnten sich jedoch mit hoher Geschwindigkeit absetzen und erreichten sicher Wilhelmshaven. Dort mussten sie jedoch repariert werden, da die Hochgeschwindigkeitsfahrt in rauer See einige Schäden verursacht hatte. Im Januar 40 waren beide Schiffe wieder einsatzbereit und brachen zu Testfahrten in die Ostsee auf. Ihr nächster Einsatz fand im April 1940 bei der Besetzung von Norwegen statt. Die Gneisenau und Scharnhorst sicherten den Konvoi ab, der Narvik und Trondheim besetzen sollte. Der Konvoi bestand aus dem schweren Kreuzer Admiral Hipper und 14 Zerstörern. Einen britischen Luftangriff konnten die Schiffe erfolgreich abwehren. Am Abend des 8. April trennten sich die beiden Schlachtschiffe vom Konvoi, um aus größerer Distanz Deckung zu geben. In den frühen Morgenstunden des 9. April trafen sie auf den britischen Schlachtkreuzer HMS Renown sowie einige britische Zerstörer. Beim anschließenden Seegefecht wurde die Gneisenau getroffen und beschädigt. Der hintere Geschützturm fiel aus und es gab 6 Tote an Bord. Die Gneisenau traf die Renown nicht und das Geschützfeuer der Scharnhorst war aufgrund eines Schadens am Radar besonders unpräzise. Letztlich mussten die beiden Schlachtschiffe sich mit hoher Geschwindigkeit absetzen. Dabei wurden sie erneut beschädigt. Während die Scharnhorst ohne Zwischenfall repariert werden konnte, lief die Gneisenau bei Kiel am 5. Mai auf eine Mine, welche ernsthafte Schäden verursachte. Ende Mai waren beide Schiffe jedoch wieder einsatzbereit. Am 4. Juni liefen beide Schlachtschiffe zusammen mit dem schweren Kreuzer Admiral Hipper und vier Zerstörern in Richtung Norwegen aus. Ihr Ziel war es, den alliierten Nachschub nach Narvik zu stören und die dort unter Druck stehenden deutschen Truppen zu unterstützen. Am 8. Juni wurden ein Tanker und ein Frachter versenkt. Die Hipper und die Zerstörer steuerten danach Trondheim zur Versorgung an, während die Schlachtschiffe weiter operierten. Am späten Nachmittag des 8. Juni trafen die beiden Schlachtschiffe dabei überraschend auf den britischen Flugzeugträger HMS Glorious und seine beiden Begleitzerstörer Ardent und Acasta. Die Glorious wurde früh getroffen und konnte daher keine Flugzeuge starten. Die Zerstörer versuchten mit Nebelwänden die Deutschen zu stören, allerdings konnten die Schlachtschiffe mit Hilfe ihrer Radargeräte präzise schießen. Letztlich wurden alle drei britischen Schiffe versenkt. Die Scharnhorst wurde allerdings von einem Torpedo der Acasta getroffen, was erhebliche Schäden verursachte. Ein 14x6 Meter großes Loch ließ 2.500 Tonnen Wasser ins Schiff. Der hintere Geschützturm war beschädigt und 48 Mann waren tot. Das Schiff hatte Schlagseite, 1 Meter mehr Tiefgang und konnte nur noch 20 Knoten fahren. Die Scharnhorst musste sich daher zurückziehen. In Trondheim wurde sie behelfsmäßig repariert und fuhr dann nach Deutschland. Sie wurde mehrfach von britischen Bombern angegriffen, jedoch nicht weiter beschädigt. Die Reparaturen dauerten etwa ein halbes Jahr und sie war erst wieder im Januar 1941 einsatzbereit. Dieser Torpedotreffer rettete einen alliierten Konvoi, der Truppen und Gerät aus Narvik nach Großbritannien zurückführte, und die norwegische Königsfamilie sowie den norwegischen Staatsschatz, der an Bord des Kreuzers HMS Devonshire keine 80 Kilometer entfernt war. Die Gneisenau verblieb in norwegischen Gewässern, ohne jedoch erneut an den Feind zu kommen. Am 20. Juni wurde sie vom britischen U-Boot Clyde torpediert. Wie ihr Schwesterschiff musste sie in Trondheim behelfsmäßig repariert werden und fuhr danach nach Deutschland zurück. Die Briten versuchten auch sie während der Überfahrt zu versenken, konnten sie jedoch nicht aufspüren. Die Gneisenau war erst zum Jahresende 1940 hin wieder einsatzbereit. Ende Januar 1941 brachen beide Schiffe erfolgreich durch die britische Blockade in den Atlantik aus und konnten dort Handelskrieg gegen britische Frachter betreiben. Bis März 1941 brachten sie zusammen 22 Frachter auf. Danach liefen sie in den französischen Hafen von Brest ein. Brest erwies sich jedoch als Falle für die beiden Schiffe, da sie hier häufig unter britischen Luftangriffen litten. Die Scharnhorst wurde daher nach La Rochelle verlegt. Am 24. Juli 1941 wurde die Scharnhorst bei einem erfolgreichen Luftangriff schwer beschädigt und musste 4 Monate im Trockendock von Brest repariert werden. Die Gneisenau wurde am 6. April von einem Torpedobomber getroffen und schwer beschädigt. Die Gneisenau musste daher ebenfalls ins Trockendock. Dort wurde sie in der Nacht vom 9. auf den 10. April von 4 Bomben getroffen, was 72 Seeleute das Leben kostete und 90 weitere verletzte. Die Gneisenau wurde im Trockendock etwas umgebaut und bekam unter anderem weitere 20mm Flakgeschütze. Während des Trockendockaufenthalts wurde die Gneisenau immer wieder bombardiert, jedoch nicht weiter beschädigt. Im Januar 1942 wurde dann beschlossen, die Schiffe zurück nach Deutschland zu verlegen. In Brest waren sie einfach zu verwundbar und brachten der Kriegsmarine letztlich auch keinen Mehrwert, da sie aufgrund von Schäden und der Gefahr durch Luftangriffe nicht auslaufen konnten. In der Nacht vom 11. auf den 12. Februar 1942 sollten sie daher durch den Kanal zwischen Großbritannien und Frankreich überraschend durchbrechen und unter großem Jagdschutz nach Deutschland zurückkehren. Diese Strategie hatte gewisse Vor- und Nachteile. Zu den Vorteilen zählte die geringe Reisezeit von nur einem Tag, die Nähe zu deutschen Stützpunkten in Frankreich, was eine starke Unterstützung durch die Luftwaffe ermöglichte, sowie der Überraschungseffekt. Der Kanal galt schließlich als sicheres britisches Territorium und allein die Idee eines Durchbruchs schien illusorisch. Die Briten würden eine solche Vorgehensweise daher kaum erwarten. Zu den Nachteilen zählte die Nähe zur britischen Küste, was einen starken Einsatz der britischen Marine sowie der britischen Luftwaffe und britischer Küstenbatterien ermöglichen würde. Ab einem gewissen Zeitpunkt würde man zudem die Schiffe von der britischen Küste aus sehen können, womit eine vollständig geheime Fahrt unmöglich war. Bei diesem Durchbruchsversuch begleitete der schwere Kreuzer Prinz Eugen die beiden Schlachtschiffe, damit alle 3 schweren Einheiten auf einen Schlag zurück nach Deutschland überführt werden konnten. Als Alternative zu diesem riskanten Manöver hatte Hitler ansonsten die Abwrackung vor Ort befohlen, was Admiral Raeder aber ablehnte. Im Englischen wird diese Operation Channel Dash, im Deutschen Operation Cerberus genannt. Am 11. Februar 1942 um 23 Uhr verließen die drei Schiffe Brest und erreichten den Eingang des Kanals eine Stunde später. Mit hohem Tempo von 27 Knoten hielten sie sich nahe der französischen Küste. Eine große Anzahl deutscher Jagdflugzeuge schützte die Schiffe in absoluter Funkstille und extremem Tiefflug, um dem britischen Radar zu entgehen. Gegen 12.30 Uhr mittags passierten die Schiffe die Straße von Dover. Erst 30 Minuten später wurden sie erstmals von britischen Flugzeugen angegriffen, die jedoch von den deutschen Jägern abgewehrt wurden. Um 15.31 Uhr lief die Scharnhorst auf eine Magnetmine. Die Explosion verursachte große Schäden und der Strom fiel für über 20 Minuten an Bord aus. Über 1200 Tonnen Wasser drangen in das Schiff ein. Nach einer halben Stunde konnte das Schiff seine Fahrt wieder mit 27 Knoten aufnehmen, jedoch mit leichter Schlagseite. Weitere Luftangriffe der RAF blieben erfolglos, waren jedoch so heftig, dass die Flakgeschütze abends rot glühten und ein 20mm Geschütz sogar zersprungen war. Um 22.34 Uhr lief die Scharnhorst auf eine weitere Mine, die erneut für einen Stromausfall sorgte und weitere 300 Tonnen Wasser ins Schiff spülte. Mit erst nur 10, dann immerhin 14 Knoten konnte das Schiff seine Fahrt fortsetzen. Die Scharnhorst erreichte erst Wilhelmshaven, zwei Tage später dann Kiel, wo sie bis Juli 1942 repariert wurde. Die Gneisenau lief ebenfalls auf eine Mine und wurde leicht beschädigt. Sie stoppte für 30 Minuten, konnte dann aber ihre Fahrt fortsetzen. Nahe Brunsbüttel lief sie auf ein Unterwasserwrack auf und erlitt leichte Rumpfschäden. Letztlich lief aber auch sie sicher in Kiel ein. Der Kanaldurchbruch war eine schwere Demütigung für die britische Marine. In einer Untersuchung wurden speziell dem Coastal Command schwere Vorwürfe gemacht. Moralisch war es besonders schlimm, da die britische Marine immer behauptet hatte, dass keine feindliche Flotte je durch ihren Kanal in Kriegszeiten durchbrechen könnte. Im Buch Seekrieg von Janusz Pikalkiewicz wird auf Seite 187 die Associated Press vom 15. Februar 1942 mit folgender Meldung aus London zitiert. Der Durchbruch der deutschen Schlachtschiffe durch den Kanal hat zu einer heftigen Auseinandersetzung in englischen Marinekreisen geführt. Vor allem stellte man sich die Frage, welchen Nutzen die Bombardierung des Kriegshafens von Brest gehabt hätte, bei der fast 100 eigene Flugzeuge verloren gingen, ohne etwas Entscheidendes erreicht zu haben. Außerdem wurde die Frage gestellt, wie es sein konnte, dass der deutsche Verband erst um 11 Uhr morgens, kurz vor der Durchfahrt durch die Meerenge Dover-Calais, gesichtet worden war. Die amerikanische Baltimore Sun berichtete am gleichen Tag, Zitat aus dem gleichen Buch, Seite 188, diese Operation der deutschen Kriegsmarine ist in einer Weise durchgeführt worden, dass man nur wünschen kann, amerikanische Kommandanten würden in gleicher Lage ebenso handeln. Strategisch gesehen war die Operation jedoch nur ein erfolgreicher Rückzug. Die deutschen Schiffe retteten sich vor den gefährlichen Luftangriffen in Brest und waren nun im Raum Norwegen-Ostsee komplett eingeschnürt. Operationen im Atlantik waren nur noch für die U-Boote möglich. Die Gneisenau-Reparaturen waren bereits Ende Februar 1942 abgeschlossen und das Schiff sollte daher Anfang März nach Norwegen auslaufen. In der Nacht vom 26. auf den 27. Februar gab es jedoch einen schweren britischen Luftangriff. Bombentreffer verursachten massive sekundäre Explosionen im Bug, was den vorderen Turm aus der Barbette warf und extreme Beschädigungen am Bug verursachte. Das Schiff erlitt zudem 112 Tote und 21 Verwundete. Anstatt die Gneisenau zu reparieren, sollte sie nun auf die 38 cm Geschütze der Bismarck umgerüstet werden. Dafür wurde sie außer Dienst gestellt, soweit fahrtüchtig gemacht und dann nach Gotenhafen überführt. Die Mannschaft wurde den U-Booten zugeteilt. Auch die Scharnhorst hatte Probleme. Bei Testfahrten in der Ostsee nach der Reparatur zeigten sich einige technische Probleme, die erst im Januar 1943 behoben waren. Das Jahr 1942 lief also mehr oder weniger an beiden Schiffen vorbei. Erst im März 1943 fand sich die Scharnhorst bei der deutschen Flotte in Nordnorwegen ein. Anfang 1943 war auch die Gneisenau endlich so weit repariert, dass mit der Umrüstung auf die 38 cm Geschütze hätte begonnen werden können. Aufgrund der desaströsen Leistung der Überwasserflotte gegen einen alliierten Geleitzug im Polarmeer im Rahmen von Operation Regenbogen stoppte Hitler jedoch alle Großkampfschiffprojekte. Anstatt umgerüstet zu werden, wurde die Gneisenau komplett entwaffnet und verblieb als Hulk in Gotenhafen. Hätte man sie einfach nur repariert, anstatt sie umzubauen, hätte sie zu dem Zeitpunkt einsatzbereit sein und mit der Scharnhorst zusammen nach Norwegen aufbrechen können. So aber wurde ihre Artillerie unter anderem dem Küstenschutz in Norwegen zugeteilt, wo man bis heute einen ihrer 28 cm Geschütztürme nahe Trondheim besichtigen kann. Im September 1943 attackierten Scharnhorst, Tirpitz und 9 Zerstörer die Insel Spitzbergen, die von freien norwegischen Truppen gehalten wurde. Dabei wurden die Anlagen auf der Insel schwer beschädigt, allerdings fand keine Besetzung statt. Im Dezember 1943 beschloss Großadmiral Dönitz, die Scharnhorst gegen den nächsten alliierten Konvoi einzusetzen, der Murmansk ansteuerte. Die Scharnhorst musste dabei allerdings mehr oder weniger alleine vorgehen, da die schweren Kreuzer der Marine alle in der Ostsee operierten und die Tirpitz durch Luftangriffe beschädigt worden war. Am 22.12. wurde ein Konvoi aus etwa 20 Schiffen, begleitet von Kreuzern und Zerstörern, gesichtet. Dönitz gab den Befehl, aggressiv gegen den Konvoi vorzugehen, jedoch den Kampf abzubrechen, wenn überlegene feindliche Streitkräfte auftauchen würden. Die Polarnacht mit rund 45 Minuten Tageslicht und 6 Stunden Dämmerung sorgte für schlechte Sicht, was die Möglichkeiten der Scharnhorst einschränkte und das Bordradar umso wichtiger machte. Allerdings waren die britischen Radarsysteme besser als die deutschen, was dem Kommandanten, Konteradmiral Erich Bey, Sorgen bereitete. Die Scharnhorst verließ ihren Hafen zusammen mit 5 Zerstörern. Die Bewegungen des Schiffes waren den Briten bekannt, da sie die Funksprüche aufgefangen und entschlüsselt hatten. Die Admiräle Burnett und Fraser bereiteten sich vor. Die 3 Kreuzer Norfolk, Belfast und Sheffield würden sich der Scharnhorst frontal entgegenstellen, während das Schlachtschiff Duke of York, dessen Anwesenheit der Kriegsmarine nicht bekannt war, der Kreuzer Jamaika und 4 Zerstörer ihm den Rückweg abschneiden würden. Um sich getarnt zu nähern, hatte die Scharnhorst ihr Bordradar deaktiviert. Da den Briten die Absichten der Scharnhorst aber bekannt waren, war eine Überraschung ausgeschlossen. Ohne aktives Radar konnte die Scharnhorst daher den Kreuzer Belfast nicht bemerken, der die Scharnhorst mit seinem eigenen Radar erfasste und sich näherte. Zusammen mit der Norfolk eröffnete die Belfast das Feuer und konnte bereits mit der 2. Salve das vordere Radarsystem der Scharnhorst zerstören. Damit verblieb dem deutschen Schlachtschiff nur noch das hintere Radar, was allerdings niedriger montiert war und nur eine begrenzte Leistung besaß. Aber selbst mit dem besseren Bugradar hätte die Scharnhorst bestenfalls 25 Kilometer Radarreichweite gehabt, während die Briten die Scharnhorst bereits aus über 40 Kilometern Distanz erfassen konnten. Die Scharnhorst versuchte, den Kreuzern auszuweichen, was jedoch misslang. Allerdings gelang es dem deutschen Schlachtschiff, die Norfolk zu treffen und sowohl ihr Radar als auch einige Geschütze zu zerstören. Die britischen Kreuzer hielten danach Abstand und warteten auf das Schlachtschiff Duke of York, während die deutschen Zerstörer erfolglos nach dem Konvoi fahndeten. Schließlich befahl Konteradmiral Bey, die Mission abzubrechen, entließ die Zerstörer und machte kehrt. Mehrere Stunden später erreichte die Duke of York die Scharnhorst, die nun alleine und ohne Zerstörerbegleitung fuhr. In dem sehr einseitigen Gefecht kämpfte die Scharnhorst aufgrund der Radarsituation halb blind gegen einen überlegenen Gegner und hatte letzten Endes kaum eine Chance. Nach langem Kampf ging sie schließlich unter. Von den 1968 Besatzungsmitgliedern wurden nur 36 gerettet. Dieser Einsatz machte der Führung der Kriegsmarine endgültig klar, dass der Einsatz schwerer Schiffe ohne angemessenes Radar nicht mehr sinnvoll war. Mit dem Untergang der Scharnhorst war die Tirpitz das letzte Großkampfschiff im Norden Norwegens. Sie sollte bis zu ihrer Versenkung permanent von der Royal Air Force und Royal Navy angegriffen werden. Die Gneisenau dagegen verblieb ungenutzt in Gotenhafen. Ende März 1945, kurz vor Eintreffen der Roten Armee, wurde sie neben der alten Zähringen als Blockschiff im Hafen versenkt. 1951 wurde sie von Polen gehoben und verschrottet.
Ein paar abschließende Worte.
Wenn man die schweren Schiffsklassen Deutschlands im Zweiten Weltkrieg vergleicht, die Panzerschiffe der Deutschlandklasse, dann das Duo Scharnhorst und Gneisenau und dann das Duo Bismarck und Tirpitz, dann waren Scharnhorst und Gneisenau als Team vermutlich die erfolgreichsten. Einzeln dagegen waren die Panzerschiffe am erfolgreichsten, während die Bismarck und Tirpitz eher traurige Existenzen waren. Scharnhorst und Gneisenau waren erfolgreich, wenn sie zusammen operierten. Dann waren sie für die Alliierten ein sehr gefährlicher Gegner und banden dadurch gewaltige alliierte Kräfte. Einzeln dagegen waren sie eher unglücklich. Ohne ihre Schwester Gneisenau operierte die Scharnhorst im Polarmeer glücklos und die Gneisenau selbst fristete ein Dasein als leere Hülle in Gotenhafen. Die Entscheidung, sie auf 38 cm Geschütze umzurüsten, anstatt sie nur instand zu setzen, war letztlich ein grober Fehler, den man angesichts der Ressourcensituation 1942 nicht hätte machen dürfen. Hätte die Gneisenau der Scharnhorst am Nordkap im Dezember 43 beistehen können, wäre das Duell mit der Duke of York und dem Rest des britischen Verbandes vermutlich anders abgelaufen und viel weniger einseitig gewesen. Die Gneisenau auszuweiden und dann aufzugeben, war letztlich für die Alliierten ein Geschenk und die Verstärkung des Küstenschutzes in Norwegen ohne Nutzen.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.